Meine Güte, du hast ja ein Tempo drauf. Was ist da los?
So, bist du jetzt soweit?
Jo. Musik.
Hallo und bei
Enigma.
Enigma.
Das war so gar nicht synchron.
Also, für den Anfang dieser Folge, ich bin jetzt ganz stolz auf mich, denken wir jetzt erstmal an eine Triggerwarnung, bevor wir uns vorstellen.
Okay.
Und zwar ist eine sehr allumfassende Triggerwarnung. Es geht um sexuellen Missbrauch, Kindesentführung und Mord. Für den das ein sensibles Thema ist, der sollte diese Folge nicht hören.
Ja.
Ansonsten sitzt mir gegenüber aber Chrissy, die mir jetzt sehr aufmerksam zuhören wird.
Mir gegenüber sitzt Cory mit einer etwas schwächeren Internetverbindung.
Ich bin mal gespannt, ob sich das im Ton bemerkbar macht.
Naja, so das ein oder andere Mal habe ich jetzt gerade schon so das Gefühl, okay, da hat man so ein leichtes, roboterartiges Ende von einem Wort gehört.
Ja.
Möchtest du dich noch äußern zu der Tatsache, dass wir 4 Wochen Zeit haben zwischen 2 Folgen?
Ja, das liegt ja daran, dass selbst wir, obwohl wir so robust sind in unserer Gesundheit, der Grippe aufgesessen sind.
Ja, wir konnten nicht weder sprechen noch aufnehmen.
Ja, und wir in einem Zeitfenster von 2 aufeinanderfolgenden Wochen, in denen wir normalerweise produziert hätten, sehr krank waren.
Mhm.
Aber deswegen habe ich jetzt hier so eine kleine Knallerfolge mitgebracht, die viel beinhaltet. Zum Fall. Ich habe deinem Wunsch entsprochen.
Okay, das ist mal was Neues.
Ja, ich dachte, gelegentlich mal was Neues ausprobieren. Und auch du sollst ja einen Teil in der Recherche des Podcasts haben. Also, diese Folge ist jetzt dedicated to you.
Wow. I feel so special.
Ah, you should. Genau, also die Einleitung des Ganzen war jetzt sehr lang. Im Prinzip war der Wunsch von Chrissy, die ja immer noch gegenüber sitzt, dass ich doch mal einen vermissten Fall raussuchen soll, wo es ein Happy End gibt.
Yay.
Und das habe ich gemacht. Und dann wurde der Fall so absurd, dass ich dachte, der muss eigentlich in den Podcast rein. Das glaubt man nicht, was das für Ausmaß angenommen hat.
Okay.
Also den Fall, den ich dir mitgebracht habe, ist der von Steven Stainer.
Steven! I thought you were dead.
He's not.
Das ist ein Meme.
Depends. Woher stand da dieses Meme?
Das ist so ein Video von, ja, anscheinend irgendeiner Frau aus Großbritannien. Und die kommt aus der Tür raus und guckt, filmt auf so eine Wiese. Und da stehen ein paar Pferde und dann liegt ein weißes Pferd. Und dann schreit sie einfach ganz auf, Steven! Und dann schreckt das Vieh so auf und dann guckt sie an, I thought you were dead. Das ist so ein okay. Audio-Trigger für mich, wenn ich den Namen Steven höre.
Ja, passt auch ein bisschen, muss ich sagen. Gut, jetzt habe ich ja gerade schon angekündigt, es handelt sich hier um einen Vermisstenfall. Jetzt kannst du natürlich relativ gut schlussfolgern, was dem armen Steven wohl passiert ist.
Der wurde vermisst?
Ja, jetzt kannst du nochmal über die Gründe spekulieren, warum er vermisst wurde.
Und wegen der Mafia.
So ein Deep Dive musst du tatsächlich gar nicht machen.
Okay.
Aber Kidnapping ist schon nicht ganz verkehrt. Also, wir schreiben den 4. Dezember 1972 und Steven Stainer ist zarte 7 Jahre alt und auf dem Weg von der Schule nach Hause. Es erfüllt auch ein bisschen die Klischees, muss ich sagen, wenn man erzählt. Aber es ist so. Gut, Steven ist sehr religiös erzogen worden. Das sage ich deswegen jetzt von vornherein, weil die Familie ihn im Prinzip sehr vertrauenswürdig erzogen hat. So. Und mit Respekt gegenüber Erwachsenen und Erwachsene haben Recht und die wollen dir nichts Böses. Also das war so ein bisschen der Glaubenssatz, der in diesem Kind mitgeschwungen ist.
Mhm.
Weswegen die Entführung relativ leicht war. Steven ist von 2 Männern entführt worden. Kenneth Parnell, der ist von dem das Ganze ausging. Und der hatte so einen Handlanger, das war Erin Edward Murphy. Und Murphy stand auf der Straße und hat Leaflets verteilt mit religiösem Inhalt, wo halt er Kinder gezielt angesprochen hat und gefragt hat, du, kann das sein, dass deine Eltern vielleicht Interesse daran haben, unserer Glaubensgemeinschaft was zu spenden? Sei es Essen, Klamotten oder Geld. Wir würden alles nehmen.
Mhm.
Und Murphy auch mit Steven gemacht. Und Steven, ne, in seinem religiösen Glaubenssatz hat dann an der Stelle auch gesagt, ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Meine Mutter hat bestimmt was, da könnten wir jetzt mal hin. Und daraufhin hat dann Murphy mit Parnell zusammen Steven angeboten, ihn nach Hause zu fahren.
Mhm. Ja, schwierig.
Genau, also Parnell hat sich als Pastor ausgegeben, gesagt, ja, das ist ja super. Also wenn du dir das vorstellst, dass deine Eltern oder deine Mama jetzt hier was spenden würde, dann würde ich dir jetzt anbieten, dann fahre ich dich einmal nach Hause.
Schwierig.
Sehr. Und die Konsequenz war natürlich, dass Steven dann in das Auto eingestiegen ist.
Wenigstens war es nicht das klassische, hier, willst du mal die Hundebabys dir angucken oder willst du ein paar Süßigkeiten haben?
Und er ist zumindest auch nicht von der Straße weggeschnappt worden, aber das macht es vielleicht zumindest am Anfang wenig traumatisierend, aber später ja dann irgendwie auch nicht mehr.
Ja, ja.
Weil ihm dann ja doch sehr viel zugestoßen ist. Genau, also normalerweise wäre es nämlich eigentlich auch so gewesen, dass Steven von seiner Mutter von der Schule abgeholt werden sollte. Die war aber ein bisschen verspätet, weil sie noch ein paar Dinge im Baumarkt für ihren Mann besorgen wollte. Und deswegen war sie eine Viertelstunde zu spät dran und deswegen ist Steven schon mal losgelaufen nach Hause, weil es eigentlich gar nicht so weit weg war. Aber als Siebenjähriger sind ja auch kurze Distanzen weite Wege, deswegen hat sie ihn eigentlich immer abgeholt. Nur halt an diesem Tag nicht. Genau, und erst dann, weil er ja gedacht hat, die wollen ihm ja nichts Böses und die fahren jetzt nach Hause eingestiegen. Und dann hat er halt festgestellt, hoppala, die fahren ja an meinem Haus vorbei. Die halten ja gar nicht an.
Oh, Sünde.
Und dann hat er dann gefragt, warum wir denn jetzt an meiner Straße vorbeigefahren sind. Also ich wohne ja hier. Und daraufhin hat dann Panell, also das war ja der Haupttäter an der Stelle, zu ihm gesagt, ja du, wir haben gerade mit deinen Eltern gesprochen, wir nehmen dich jetzt erstmal mit den Nachmittag, du kannst jetzt mal bei uns verbringen und dann telefonieren wir nochmal mit deinen Eltern und dann gucken wir mal, ob du vielleicht ein bisschen länger Zeit bei uns verbringen kannst und dann bringen wir dich die nächsten Tage nach Hause. Das fand Steven natürlich irgendwie ein bisschen komisch, aber hat sich dann gedacht, na gut, ist ja ein Erwachsener, warum sollte der jetzt lügen, ist ja auch ein Pastor, also glaube ich dem jetzt mal, was er da erzählt.
Ja klar, warum sollte er auch was anderes denken?
Natürlich war er als Kind trotzdem ein bisschen verwirrt und fand das alles ein bisschen komisch, aber wie soll sich auch ein Siebenjähriger da jetzt großartig wehren, ne? Muss man das auch mal ganz ehrlich sagen. Genau, und er wurde dann von Panell in eine Hütte gefahren, die in Cathy's Valley ist. Ach, ich sollte vielleicht noch sagen, also wir sind in Mercedes, in einer Stadt, die im Prinzip das Tor zum Yosemite National Park ist. Also wir sind in den USA unterwegs. Die Stadt selber ist eigentlich 40 Meilen vor dem Nationalpark. Allerdings muss man durch die Stadt eigentlich durchfahren, wenn man zu dem Nationalpark will, weil es nur diese eine Straße gibt. Und deswegen wird es als das Tor zum Nationalpark bezeichnet.
Okay.
Genau, und deswegen gibt es halt in der Nähe der Stadt auch relativ viele Waldgebiete. Und in einem dieser Waldgebiete hatte auch die Familie von Steven, also der Opa, hatte auch eine Hütte. Und das ist ein bisschen das, was ein bisschen vielleicht makaber ist auch in der Situation, ist tatsächlich, dass die Hütte, zu der er entführt wurde, die war nur wenige hundert Meter von der Hütte seines Opas entfernt.
Oh.
Und er hat sich dann natürlich die ersten Tage, hat er dann immer wieder gefragt, wann kann ich denn nach Hause? Bis dahin war ja auch noch alles gut. Also ich muss dazu sagen, ich hatte ja gerade eben schon die Spannung gesetzt. Panell hat sich dann im Laufe der Zeit an Steven sexuell vergangen. Das war aber in den ersten Tagen noch nicht der Fall. Also in den ersten Tagen war er wirklich super nett zu ihm und hat mal gesagt, naja, wir haben ja hier so viel Spaß und ich habe mit deinen Eltern telefoniert, das ist in Ordnung für die, wenn du hier noch ein bisschen übernachtest. Du bist ja hier im Prinzip jetzt nur auf Urlaub. Dann ganz am Ende, das war ungefähr nach 14 Tagen, hat er Steven dann erzählt, dass die Familie, die insgesamt 5 Kinder hatte, sich ihn nicht mehr leisten könnte und deswegen hätten sie Steven an Purnell verkauft. Und er hätte deswegen jetzt offiziell Sorgerecht für ihn. Möchtest du deine Gedanken schon mitteilen?
Nee, es gibt keine Gedanken, es ist einfach nur so das arme Kind.
Ja, es ist auch, also an der Stelle keine schöne Geschichte.
Nein, weil es ist ja auch einfach so, dass er, warum sollte er dem Mann nicht glauben, der so nett zu ihm war? Aber dann zu hören, also gesagt.
Ist ja auch ein Priester.
Ja, genau. Und gesagt zu bekommen, deine Eltern können sich nicht mehr leisten, dich zu haben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das für das Kind sein muss. Weil warum sollte der dem nicht glauben? Mhm. Aber da auf der anderen Seite auch, warum muss ich denn dann weg? Warum nicht eins meiner anderen Geschwister oder so?
Ja, soweit hat er das an der Stelle nicht hinterfragt. Mit 7.
Ja, okay, aber ja, meine Eltern wollen mich nicht
weil
mehr.
Weil er war ja auch schon in der Situation, weißt du, er war ja und hat dann gedacht, genau, meine Eltern wollen mich auch nicht mehr. Genau, an den Gedanken, den du da jetzt geäußert hast, der ist natürlich auch sehr wichtig, um jetzt gleich die nächsten Jahre auch noch nachvollziehen zu können, denn das, was du ja dir gewünscht hattest, war ja ein vermissten Fall, der ein Happy End hat. Und jetzt habe ich ja schon sehr ausführlich von dieser Geschichte erzählt. Jetzt kann man sich ja fragen, woher weiß man denn jetzt so viele Details über diese True-Crime-Geschichte?
Weil er das erzählt hat.
Und das liegt natürlich daran, weil Steven am Ende, genau, Gott sei Dank wieder zu seiner Familie zurückgekehrt ist. Das hat ganze 8 Jahre gedauert.
Kann das sein, dass er auch noch einen anderen Namen gekriegt hat?
Ja, das ist richtig.
Dann habe ich den Spielfilm, glaube ich, dazu gesehen.
Und das glaube ich auch, weil der war sehr erfolgreich in den 80ern.
Ja.
Der ist von 89, der Spielfilm.
Mhm.
Genau, und heißt auch My First Name is Steven.
Ja, ja. Und im Deutschen heißt er, mein Name ist Steven.
Genau, weil sich halt an seinen Namen noch erinnern konnte. Denn er war, also von Panell wurde er Dennis genannt. Dennis ja. Gregory Panell war dann ab dann dem Zeitpunkt, wo er eben gesagt hat, du, jetzt habe ich offiziell das Sorgerecht für dich, der Name, für den er benutzt wurde.
Mhm. Uah, gruselig.
Genau. Ja, ich finde es auch ganz schlimm. Also es ist halt so im Prinzip, ich finde es auch so perfide, weil er hat sich dann natürlich an dem Kind vergangen. Und damit es aber nicht auffällt, ist er immer in relativ kleine Gemeinden gezogen, aber hat da regelmäßig gewechselt.
Mhm.
Und hat sich da halt immer als alleinerziehender Vater verkauft, der halt mit seinem Sohn durch die Gegend zieht. Und von der Prämisse aber der Emotionalität einer Beziehung, man hätte ja jetzt auch meinen können, dass er vielleicht einfach überbordend ist und zusätzlich noch diesen pädophilen Charakter hat, hat er ihn aber emotional eigentlich auch ziemlich vernachlässigt, wie ich finde. Also er hat ihm sehr viele Freiheiten gelassen, er konnte halt im Prinzip machen, was er wollte. Hat sich dann auch ausgetobt, was Alkoholkonsum angeht und Rauchen. Und hat also mit 14 schon diverse Biers getrunken und in der Highschool auch eine Kippe nach der anderen weggezogen. Er hatte dann am Ende, aber als er so 14 Jahre alt war, einen relativ stabilen Freundeskreis, weil er in der Highschool da auch ein bisschen länger war. Er war ein sehr, sehr schüchterner Typ. Aber er hat sich nie den Freunden offenbart. Und er ist auch, obwohl er relativ viele Freiheiten hatte und Parnell zum Beispiel auch zwischendurch mal tagelang gar nicht da war, nie auf den Gedanken gekommen, wirklich zu fliehen oder nach Hilfe zu fragen. Das war für ihn gar keine Option.
Nee, weil ihm das glaubhaft genug verkauft wurde, ne?
Genau. Und was ich aber auch gedacht hat, naja, jetzt bin ich ja auch schon viele Jahre weg, wie wird sich meine Familie auch verändert haben? Und das löst natürlich auch Angstgefühle aus, weil er sein halbes Leben ja im Prinzip nicht mehr bei der Familie verbracht hat.
Mhm.
Genau, jetzt ist ein bisschen die Frage, was hat das fast zum Überlaufen gebracht bei dieser Geschichte? Die Frage ist jetzt, erinnerst du da noch was aus dem Spielfilm?
Nee, ich weiß nicht mehr genau, wie er zurückgekommen ist.
Also das Fass zum Überlaufen hat es eigentlich an der Stelle gebracht, weil Parnell erneut einen Jungen entführt hat. Jetzt ist ja Steven immer älter geworden und deswegen hat Parnell das sexuelle Interesse an ihm ja verloren und wollte ihn eigentlich schon dahin erziehen, weil er dachte, er hätte ihn soweit quasi als Handlanger, damit er weiter Jungs entführen kann.
Mhm.
In Interviews hat ihm dann später erzählt, dass er diese Entführungsversuche bewusst sabotiert hat, weil er nicht wollte, dass jemand das gleiche Schicksal erleidet wie er. Jetzt war es aber so, dass als Parnell mal wieder ein paar Tage am Stück unterwegs war, alleine, er sich den 5-jährigen Timothy White in Ukiah geschnappt hat und ihn entführte.
Ja, ich erinnere mich. Das ist tatsächlich, das ist so ein Trope, was es auch in vielen Serien gibt. Wenn du so, ich glaube Criminal Minds oder so, also diese Serien, wo es halt auch um Verbrechen geht, da gibt es ganz häufig eine Folge dabei, wo ein Kind entführt wird und manchmal halt auch so, dass ein Kind entführt wird und dann kurze Zeit später auch ein anderes Kind entführt wird, ein jüngeres oder das im selben Alter ist und die beiden dann zusammen gerettet werden. Und jedes Mal, wenn ich das in so einer Serie sehe, denke ich an diesen Film zurück. Dann wird es nämlich da aufgrund der Tatsache sein, dass das da eins der ersten Male war, dass ich das gesehen habe.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also Steven ist dann später tatsächlich auch als Held gefeiert worden, weil Parnell hat dann zu ihm gesagt, hier, das ist Timothy oder sogar den Namen wieder geändert. Das ist ja sein klassischer Modus operandi an der Stelle. Und das ist dein kleiner neuer Bruder.
Ja.
So. Da wusste Steven natürlich jetzt, was auf den zukommt und hat dann in der nächsten, also als das nächste Mal Parnell in einer Nachtschicht irgendwo gearbeitet hat, sich den Jungen geschnappt und ist mit dem per Anhalter zu seinem Heimatort zurückgefahren, was ja Ukiah war. Das war gar nicht so super weit weg. Also schon ein paar Stunden mit dem Auto. Aber das ist ja für amerikanische Verhältnisse immer eigentlich nichts.
Nee, das stimmt.
Genau. Und dann hatten sie erst versucht, das Haus zu finden von Timothy. Jetzt war der ja aber erst 5 und konnte sich dann nicht mehr so richtig gut dran erinnern. Und deswegen sind sie dann zur Polizei gegangen.
Ja.
Und daher kommt dann auch diese Geschichte, warum der Titel des Films so ist, weil er bei der Polizei dann gesagt hat, I know my first name is Steven. Und dann haben die halt geguckt, ne, Missing Child Reports, und dann haben sie ihn halt gefunden.
Ach,
sodass er 72 als vermisst gemeldet wurde. Und jetzt 8 Jahre später aufgetaucht ist. Genau. Und dann ging das auch alles relativ schnell. Also er ist dann auch innerhalb von 2 Tagen Timothy zurück zu seiner Familie gekommen, weil der am Ende jetzt ja nur ein paar Tage entführt gewesen war. Und Steven ist dann auch zurück zu seiner Familie gekommen. Das war insgesamt aber natürlich jetzt auch nochmal ein traumatisierendes Erlebnis, weil die Familie überhaupt gar nicht wusste, wie gehe ich denn jetzt mit um. So, seine Geschwister wussten gar nicht so richtig mit ihm was anzufangen. Insbesondere sein großer Bruder hat sehr darunter gelitten, dass er wieder da war. Also erst hat er total darunter gelitten, dass sein Bruder entführt wurde, weil die Eltern natürlich sehr getrauert haben und gerade der Vater hat das total traumatisiert. Der hat jahrelang immer noch, wenn er ein Kind hinten im Auto gesessen hat, ist er immer dem Auto hinterhergefahren, weil er dachte, das könnte jetzt Steven sein.
Oh, Sünde.
Ein bisschen die Tatsache ignoriert, dass Steven auch größer wird.
Ja, klar, wenn also du traumatisiert
bist. Ein bisschen dieser 7 Jahre Kindgeschichte verhaftet. Genau, so. Und sein großer Bruder heißt Carrie, auf den gehe ich später auch nochmal etwas genauer ein, weil der auch eine sehr interessante Geschichte dann zu erzählen hat in seiner Biografie. Auf jeden Fall ist es so, dass Carrie da drunter gelitten hat, weil dann seine Eltern getrauert haben und er war auch schon ein bisschen älter, war schon 11 zu dem Zeitpunkt, als Steven entführt wurde. Und die haben sich dann halt nicht mehr so richtig um ihn gekümmert. So. Und dann andersrum, als Steven dann wieder da war, ging natürlich dieser ganze mediale Zirkus los, ne? Ein Interview nach dem anderen, weil die Leute wollten auch wissen, wie ist es ihm ergangen, warum ist er so lange geblieben. Also es war ja ein ganz interessanter Fall für die damalige Zeit. Mhm. Und gerade auch mit dem, ja, Happy End, dass er jetzt wieder aufgetaucht ist.
Mhm. Aber ich kann mich dran erinnern, weil du sagtest von wegen mit Happy End. Ich weiß es in dem Film. Ich habe keinen guten Eindruck von dem Ende. Oder von den, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau endet, aber dieser Konflikt, als er wiederkehrt und dann sich reintegrieren muss in seine alte Familie und die sich eigentlich fremd sind, das sind Fremde füreinander, das war super schwer für den und das war in dem Film auch, also ich fand es sehr gut dargestellt, aber es war halt nicht so glücklich, wie man sich das erhofft. Weißt du, man hofft sich wie so Disney-mäßig dieses Happy End und das ist es halt nicht gewesen.
Genau, ich finde die Geschichte auch recht ernüchternd am Ende, weil die Eltern natürlich immer irgendwie noch an diesem 7-jährigen Kind hängen.
Ja.
Und er ja aber jetzt im Prinzip schon ein halb Erwachsener mit seinen 15 Jahren war. Hm. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass er sehr viele Freiheiten hatte und jetzt wieder in dieses Reglement und Korsett von Familie gezwungen wurde.
Ja.
Plus die traumatischen Erlebnisse, die er ja deutlich später erst erzählt hat. Also er hat am Anfang bestritten, dass er sexuell missbraucht wurde. Das kam erst deutlich später raus.
Im Film wird das dargestellt, dass er bestreitet das die ganze Zeit und dann finden die Fotos.
Genau, die finden auch Fotos. Und auch schon von ihm, als er relativ jung war.
Ja, und dadurch ist das erst rausgekommen.
Genau, dann gab es ja Beweise und dann konnte er es ja nicht mehr leugnen. An der Stelle. Ja, und er hat dann wirklich gestruggelt, ne? Also er hatte dann eine richtige Alkoholabhängigkeit auch entwickelt eine Zeit lang und hat auch bis zu dem Zeitpunkt, wo er 20 Jahre alt war, also die der ersten 5 Jahre waren wirklich richtig, richtig schwierig für ihn. Es wurde dann besser, weil er mit 20 geheiratet hat. Er hat das übrigens falsch in dem Film dargestellt. In dem Film sieht es so aus, weil er ja wieder in die Schule geht und er ist aufgrund der Tatsache, dass er ja sexuell missbraucht wurde, von seinen Klassenkameraden ganz doll gemobbt worden. Und in dem Film sieht das so aus, als würde dann seine danach zukünftige Ehefrau ihn schon während der Highschool verteidigen. Aber da kannten die sich noch gar nicht. Er hatte schon lange seinen Abschluss gemacht, bevor die sich kennengelernt haben. Naja, da war er 20 und sie war 17.
Kreative Freiheit war das.
Genau, und dann haben die sich halt miteinander eingelassen, wie es halt früher war. Dann ist sie schwanger geworden und haben sie halt geheiratet.
Ah.
Genau, und jetzt könnte man ja meinen, also, dass er, da ist er ein bisschen zur Ruhe gekommen. Und da kam dann auch dieser Filmdeal um die Ecke. Seine Eltern wollten das überhaupt gar nicht, dass er das macht. Er fand das eine total gute Idee und im Prinzip ist es ein bisschen so, dass dieser Film für ihn der Therapieersatz war.
Okay.
Also weil er jetzt die Gelegenheit hatte, seine Geschichte nochmal zu erzählen und er war auch sehr zufrieden mit dem Film, wie er am Ende produziert wurde. Er hat auch tatsächlich einen Cameo-Auftritt in dem Film. Mhm. Er spielt einen der Polizisten, der den Schauspieler Steven wieder nach Hause bringt. Genau, und als er an dem Film mitgearbeitet hat und seine Geschichte so erzählen konnte und halt gemerkt hat, dass seine Geschichte auch erzählt wird und das irgendwie Anklang findet bei den Leuten, hat ihm sehr geholfen, darüber hinwegzukommen. Und er ist sehr in dieser Vaterrolle auch aufgegangen. Also er hat mit Judy 2 Kinder bekommen, ein Mädchen, einen Jungen, und ist sehr in dieser Vaterrolle aufgegangen. Jetzt gab es leider aber ein tragisches Ende für Steven, denn Steven ist 89, kurz nachdem der Film im Fernsehen lief und vor den Emmy, also der Film war für, es waren 2 Teiler, der war für viele Emmys nominiert, weil es da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einer der erfolgreichsten Fernsehmehrteiler oder Fernsehminiserien waren, die überhaupt in den USA jemals ausgestrahlt wurden. Und ist leider bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.
Oh, krass. Hat er nicht schon genug
gelitten? Er ist mit dem Motorrad nach Hause gefahren. Ja, sollte man eigentlich, die Familie eigentlich auch, ne?
Ja.
Und seine Kinder waren noch verhältnismäßig klein, weil es ja, wie gesagt, 89 passiert ist. Also da war er 24, 25 ungefähr.
Mhm.
Also er war wirklich sehr, sehr jung jetzt gestorben. Und das ist eigentlich auch so tragisch an der Geschichte, weil man denkt sich so, okay, jetzt hat er irgendwie so eine lange Leidensgeschichte gehabt, dann ist er ja schon zur Familie zurück. hat da wirklich gestruggelt, aber hat jetzt mit seiner eigenen Familie irgendwie doch ein bisschen Fuß wieder im Leben fasst. Und dann war es eine Hit-and-Run-Geschichte. Also er wurde mit dem Motorrad angefahren und war schwer am Kopf dann am Ende verletzt, dass er am Unfallort noch verstorben ist.
Ach, Sinn.
Genau. Jetzt ist die Geschichte der Familie Stainer an der Stelle aber noch nicht zu Ende. Man könnte ja jetzt ja meinen, dass Eltern mit diesem tragischen Schicksal ihres Sohnes Steven Schrägrinne schon genug gelitten haben. Allerdings ist es so, dass, ich habe ja gerade eben schon von Carrie erzählt, Carrie auch eine sehr interessante Geschichte hat. Denn ich habe ja gerade eben schon erzählt, dass er schon darunter gelitten hat, im Schatten seines Bruders zu stehen.
Ja.
Gar nicht so sehr, weil es ihm darum ging, jetzt medial präsent zu sein, sondern schon eher, weil es ihm darum ging, einfach als Person anerkannt zu werden, auch innerhalb seiner Familie. Und es hat sich ja nun mal viele Jahre lang bei seinen Eltern sich nur ums Leben gedreht. Obwohl der ja gar nicht da war.
Nee, es war so Schatten, der die ganze Zeit drüber schien. Und ich kann mir vorstellen, vor allen Dingen, weil ich kann mir vorstellen, dass Trauern der Eltern, also vor allem, wenn du nicht weißt, ob dein Kind noch lebt oder tot ist, dass du halt auch einfach den Gedanken an das Kind einfach aufrechterhalten willst. Und vielleicht auch einfach, also in dem Sinne, dass du dein Kind auch deinen anderen Kindern zeigen willst, da ist noch ein weiteres Kind, du hast noch ein Geschwisterkind, damit die den nicht vergessen oder dass sie halt eine Information haben und dass die dann eventuell übers Ziel hinausschießen und dann halt viel zu viel über das nicht vorhandene Kind reden.
Ja, vor allem, weil Carrie jemand war, der eigentlich auch viel Aufmerksamkeit von der Familie gebraucht hat. Er hat zum Beispiel mit 3 Jahren die Diagnose gekriegt, dass er einen kreisrunden Haarausfall leidet. Und jetzt ist ja Steven geboren worden, als der 11 war. Und ist ja dann wiedergekommen, als Carrie 20 war. Also das, oder 19. Also es ist ja im Prinzip die ganze Teenagerzeit, die Carrie davon geprägt war, dass sein Bruder nicht da war.
Ja.
Und er hat jetzt, also diesen kreisrunden Haarausfall erzähle ich deswegen, weil er natürlich in der Schule deswegen gemobbt wurde und super doll gehandelt wurde. Deswegen war sein Markenzeichen am Ende immer noch mit einer Baseball-Cappy rumzulaufen. Andersrum ist es aber auch so, dass Carrie ziemlich intelligent war und in der Highschool in sehr vielen Klassen also es gibt ja dieses System, dass du so dieses Advanced, beschleunigte Lernen machen kannst.
Ja.
Das ist ja ein bisschen so, wenn jemand mal Young Sheldon geguckt hat, das von Big Bang Theory, was der ja auch gemacht hat, deswegen da ja irgendwie mit 11 Jahren oder 14. Also sehr früh ja seinen Highschool-Abschluss gemacht.
Ja.
Wobei ich das finde ich ehrlich gesagt, muss ich mal eine kleine Randdiskussion aufmachen, eigentlich ein ganz interessantes Konzept, dass man so in so einem eigenen Tempo irgendwie die Schule durchlaufen kann, weil man so viel gleichzeitig machen kann.
Ja, das Niveau ist nur fraglich, ne?
Ja, die Frage ist halt, was bedeutet das jetzt dann in dem gehobenen Niveau ist, weil was ist das gehobene Niveau, ja, ne? Nun gut, also Carrie war im Prinzip, also war erfolgreich eigentlich in der Highschool, obwohl er sehr darunter gelitten hat, dass seine Familie ihn so wenig beachtet hat und hat dann nach dem Highschool-Abschluss so ein bisschen, na, Karriere kann man eigentlich nicht sagen. Eigentlich hat er nur gejobbt, wenn man ehrlich ist. Also so als Glaser mal gearbeitet oder als Hausmeister. Und hat 97 auch in der im Cedar Lodge Motel in El Portal angefangen, als Hausmeister zu arbeiten. Das Cedar Lodge Motel liegt am Highway 114, welches der offizielle Eingang zum Yosemite National Park ist. Und das erzähle ich deswegen, weil möchtest du ein bisschen spekulieren?
Warum du das erzählst?
Zu Ende gehen könnte.
Weil er verloren geht im Yosemite Park.
Oh, und wieder auftaucht?
Ja.
Oh, das wäre auch eine Geschichte. Stell dir das mal vor, du hättest eine Familie. Nee, ist nicht so. Aber Stell mal vor, du hättest eine Familie, wo 2 Kinder verloren gehen.
Ja.
Von 5. Das ist aber keine gute Quote.
Nee, 10% sind Schwund sind immer, aber 2 Kinder sind weitaus mehr als 10%. Also dann sollte man sich so langsam über die Aufsichtspflicht Gedanken machen.
Das stimmt. Ja, das ist eigentlich eine schöne Hypothese mit Bohren gehen. Hätte jetzt auch irgendwie gut zur Geschichte gepasst. Es ist tatsächlich noch ein bisschen dramatischer, denn Carrie hat 99 hat von März 99 bis Juni 99 eine kleine Mordserie hingelegt.
Ach, du ahnst es nicht. Ist er ein Serienmörder oder was?
Ja.
Ja, geil. Das begründet er wahrscheinlich
als
mit, ich hatte so eine schlechte
Kindheit. Nicht schon genug gelitten. Nee, das muss man eben jetzt mal zugute halten. Das tut er tatsächlich nicht. Also, viele haben das gedacht, aber es ist tatsächlich nicht so. Kommen wir mal zu den Fällen. Und zwar ist es so, dass im März, also am 18. März 1999, die 42-jährige Carol Sunt gefunden wurde, die im Cedar Lodge Hotel mit zwei Teenagern übernachtet hatte. Einmal mit ihrer Tochter und die hatten eine argentinische Austauschschülerin zu Besuch. Und die haben zu dritt Urlaub gemacht und wollten halt durch den Nationalpark wandern. Und am 18. März ist sie mit der 16-jährigen Austauschschülerin in einem völlig ausgebrannten Pontiac gefunden worden. Also man hat die Leichen völlig verkohlt vorgefunden und konnte sie nur aufgrund von Zahnabdrücken identifizieren.
The Dental Records. Klassiker.
Genau. Es wurde festgestellt, dass Carol nur, schon schlimm genug, erdrosselt wurde, während hingegen die argentinische Austauschschülerin namens Silvina Peloso vergewaltigt und erschossen wurde.
Oh Gott.
Genau. Eine Woche später, nach dem Fund der Leichen, hat die Polizei eine handschriftliche Notiz erreicht, in der die Grabstätte von Carols Tochter Juliana genannt wurde.
Oh.
Und mit der Notiz, wir hatten viel Spaß mit ihr.
Jo.
Darauf sind natürlich die Ermittler zu dem da ja noch unbestätigten Tatort gegangen und haben tatsächlich die Leiche von Juliana gefunden, die aber nicht verbrannt wurde, sondern einfach nur da lag. Sie wurde halt auch vergewaltigt und dann erstochen. Und ihre Kehle wurde durchschnitten.
Na, supi.
Genau. Jetzt haben wir ja schon in unseren alten Fällen immer viel über Modus operandi geredet. Den erkenne ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, außer dass ich das insgesamt alles als sehr gewalttätig empfinde.
Ja.
Denn wir haben ja jetzt hier einmal strangulieren, erschießen, Kehle durchschneiden, Vergewaltigung, aber auch nicht von allen Opfern. Gut, und auf jeden Fall haben jetzt hier die Detectives gedacht, wie kann das jetzt sein? Und haben natürlich, weil die drei ja in dem Cedar Lodge Hotel oder Motel als letztes gesehen wurden, alle Mitarbeiter befragt. Unter anderem auch Carrie Stainer. Der ist zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht negativ aufgefallen, weil er die Vernehmung sehr ruhig und gelassen hingenommen hat.
Okay.
Genau. Jetzt kann man sich ja trotzdem fragen, warum es in dieser kurzen Zeitspanne dann doch zur Verhaftung gekommen ist. Und zwar ist es so, dass am 22. Juli 1999 die letzte Leiche im Yosemite National Park gefunden wurde. Und man dachte eigentlich erst, mit den drei wäre quasi Schluss und dann ist gut. Und die Polizei hätte jetzt alles im Griff. Dem war aber nicht so. Dann wurde jetzt die geköpfte Leiche von Joey Ruth Armstrong gefunden, die im Yosemite National Park als Biologin gearbeitet hat.
Yay.
An der Stelle ist Carrie jetzt schon sehr unvorsichtig geworden, denn Augenzeugen haben sein Auto in der Nähe der Hütte, in der Armstrong halt gelebt hat, weil sie ja im Nationalpark gearbeitet hat, gesehen und er hat so ein ganz markantes blaues Auto gefahren. Und davon gab es in der Gegend nicht so viele.
Das ist doof.
Ja, genau. Finde ich auch. Muss man ganz ehrlich sagen. Also das schreit schon so nach dem Motto, jetzt will ich auch gefangen werden.
Ja.
Und das Auto konnte man relativ leicht zurückverfolgen, nämlich auf ihn. Gut, jetzt ist das FBI also zu ihm hin und hat sich gedacht, naja gut, dann befragen wir den jetzt mal. Vielleicht war er ja auch nur durch Zufall in der Nähe der Hütte. Man weiß das ja immer alles nicht so genau. Vielleicht ist er da auch einfach nur vorbeigefahren, denn er hat ja als Handwerker ja auch in diesem Motel gearbeitet. Also vielleicht wollte der da ja auch irgendwas erledigen.
Ja, okay.
Ne, das ist ja immer eine Unschuldsvermutung, die wir haben. So, und dann sind die dahin, sie ihn befragt und dann hat er sofort alle vier Morde gestanden.
Was?
Ja.
Okay.
Die haben ihn, vor allen Dingen haben die ihn auch gar nicht nach den ersten drei Morden gefragt. Die haben halt nur gefragt, ja, wie sieht's denn hier mit Armstrong aus? Und er dann so, ja, ich war's. Ach so, und übrigens, die drei Morde von vor vier Monaten, das war ich auch.
Führen Sie mich ab, Officer.
Ja, genau. Und das muss ich sagen, fand ich tatsächlich sehr überraschend. Es gab dann einen Journalisten, der das mitgekriegt hat und da ist dann zu ihm hin. Und zu dem Journalisten hat er das auch alles nochmal erzählt, hat in ganzer Breite erzählt, wie er diese vier Frauen ermordet hat oder diese zwei Frauen und die zwei Teenager. Und der Journalist hat auch gedacht, so alter Falter, was ist denn das jetzt hier? Das ist die Geschichte meines Lebens. Der hat keinen Anwalt, der verlangt nach keinem Anwalt und erzählt mir alles bis ins letzte Detail.
Okay.
Und hat den Journalisten dann am Ende mit den Worten verabschiedet, bitte stellen Sie sicher, dass ich einen Spielfilm bekomme.
Oh je, da könnte man ja jetzt eine ganz klare Verbindung ziehen.
Genau. Möchtest du die Verbindung etwas ausführen?
Naja, im Endeffekt einfach die Tatsache, dass er stand halt so lange im Schatten seines erst verschwundenen, dann wieder aufgetauchten Bruders. Und dann ist der Bruder wieder aufgetaucht und er steht immer noch in seinem Schatten. Und der Bruder hatte diese mediale Aufmerksamkeit, also nicht nur die Aufmerksamkeit seiner eigenen Eltern, sondern auch die Aufmerksamkeit der ihn umgebenden Welt. Und ja, also es muss jetzt nicht heißen, dass das sein einziges Motiv war, aber er hat natürlich für sich selber jetzt auch für Aufmerksamkeit geschaffen.
Genau. Man muss dazu sagen, also es ist ja um die Jahrhundertwende gewesen. Also das im Prinzip wollte er ja 10 Jahre, nachdem der Film über seinen Bruder veröffentlicht wurde, auch diesen Spielfilm haben. Und das ist zu dem Zeitpunkt schon gar kein Thema mehr gewesen. Also das war so ein Format der Ende 80er, Anfang 90er, das da sehr gut funktioniert hat. Und das hatte sich aber schon ein Jahrzehnt später völlig ausgenudelt. Also das war überhaupt gar nicht mehr, dass das irgendwie noch in irgendeiner Art und Weise relevant war. Deswegen war das für den Journalisten an der Stelle schon sehr überraschend, woher dieser Wunsch jetzt auf einmal kam. Und man da schon so ein bisschen gemerkt hat, dass er halt nach einer ähnlichen Aufmerksamkeit gelächzt hat, die sein Bruder halt damals bekommen hat.
Ja, es war ja sogar eine Jahrtausendwende.
Deswegen natürlich, ja, genau. Deswegen natürlich aber auch die Vermutung, ob er jetzt die Morde begangen hat, weil er dieses Aufmerksamkeitsdefizit hatte. Das hat er aber für sich selber tatsächlich verneint. Also er hat gesagt, er hatte schon als Kind, weit bevor Steven entführt wurde, diese Gewaltvorstellungen und diese Fantasien, vor allen Dingen Frauen, aber grundsätzlich auch Menschen, denen weh zu tun und die zu töten.
Naja, im Endeffekt kann das eine ja mit dem anderen zusammenhängen insofern, dass er diese Gedanken und diese Überlegungen halt schon lange hat und hatte. Und als sich dann die Gelegenheit für ihn bot, dass er dann diese psychologische Verbindung gezogen hat, okay, wenn ich jetzt schon geschnappt werde, wenn das jetzt schon so ist, wenn das die Konsequenz ist, dann möchte ich aber auch gerne wieder ein bisschen Aufmerksamkeit haben, so wie mein Bruder.
Ja, genau. Dann machen wir hier den Big Case draus. Ja. Er war grundsätzlich jetzt auch sehr geständig. Also er wollte gerne der Todesstrafe entgehen und hat deswegen auf schuldig plädiert im Gerichtsverfahren. Er ist zweimal angeklagt worden, einmal auf Bundesebene und einmal auf Staatenebene. Das ist ja, wir wissen ja, dass die judikative System in den USA ist ja sehr vielschichtig.
Mhm.
Und genau, als er auf schuldig plädiert hat, ist er tatsächlich auch im Gerichtssaal zusammengebrochen und hat sich bei den Familien der Opfer aufrichtig entschuldigt und hat auch wirklich gesagt, es tut mir total leid, ich weiß, dass ich eine ganz schlimme Sache gemacht habe, ich kenne mich gar nicht mehr selber. Ich wünschte, ich könnte Ihnen einen Grund sagen, warum ich das gemacht habe, das gibt es nicht, es war total sinnlos, ich habe es einfach gemacht, weil ich es machen wollte.
Na, ob das jemandem hilft, ist die Frage.
Ja, er hat dann im zweiten Gerichtsverfahren auf unschuldig plädiert, weil er dann die Begründung gebracht hat, dass er aufgrund von zeitweiser Unzurechnungsfähigkeit die Morde begangen hätte. Das fand die Jury aber nicht so überzeugend und hat ihn dann des Mordes für schuldig befunden und auch des Kidnappings und hat ihn dann zur Todesstrafe verurteilt. Und derzeit ist es so, dass Carrie Stainer immer noch im Gefängnis ist und darauf wartet, dass die Todesstrafe an ihm vollzogen wird.
Ja, Todesstrafe hin oder her, aber Höchststrafe. Gerade wenn er sagt von mir, es tut mir aufrichtig leid, ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Es hatte keinen tieferen Grund, als dass ich mal sehen wollte, wie jemand stirbt. So, dann würde ich auch nicht sagen, dass ungefähr da irgendwie Besserungsmöglichkeiten wären.
Das finde ich übrigens, wenn wir jetzt nochmal kurz auf den Fall von Steven zurückkehren, auch sehr erstaunlich und auch erschütternd, weil sein Entführer insgesamt so 7 Jahren nur verurteilt wurde. Und vor allen Dingen aber wegen der Entführung von Timothy und gar nicht so sehr wegen der Entführung von Steven. Und aufgrund der sexuellen Übergriffe ist sein Entführer überhaupt nicht belangt worden. Er sollte dann, wie gesagt, insgesamt für 7 Jahre ins Gefängnis gesperrt werden und ist dann nach 5 Jahren auf Bewährung rausgekommen.
Ja.
Und hat dann natürlich wieder versucht, Jungs zu entführen.
Oh wow, das ist ja immer überraschend. Vor allen Dingen bei einem System, was...
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ja, so hart eigentlich bestraft.
Nee, das Ding ist, weißt du, so hast du das Problem, dass daran gesehen werden kann, wie schwer das vom Justizsystem angesehen wird. Und dann gehe ich mal von aus, dass da eine Verjährungsfrist vielleicht sogar vorhanden ist und so weiter. Und dann hast du in der Bestrafung, wenn jemand halt so und so viele Jahre nur in Anführungsstrichen hinter Gittern ist, du hast, glaube ich, gar keine Resozialisation mehr. Du hast gar keinen Punkt, wo du sagst, wir sorgen aber im Nachhinein dafür, dass du dann nicht wieder in deine alten Muster verfällst. Sondern du wirst weggesperrt und dann kommst du wieder raus. Mhm, und was dazwischen passiert, ist auch nicht unser Problem.
Nee, genau. Aber also ich war halt sehr überrascht. Ich habe halt wirklich gedacht, also weil ja gerade die USA eigentlich eher ja dafür verschrien ist, so hart zu bestrafen, nach schon so, ja, so 7 Jahre für, ja, an der Stelle schon Wiederholungstäter, ist schon eine milde Geschichte.
Ja, aber das ganze Justizsystem ist ja auch, da pustest du an einer Ecke und das ganze Kartenhaus bricht zusammen, weißt du? Dann muss der nur einen Präzedenzfall haben und dann wird plötzlich Kindesmisshandlung nicht mehr so hart bestraft. Und wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass da irgendeine Verjährungsfrist verlaufen ist.
Ja, ist ja anders jetzt wie bei Carrie, weil Mord verjährt ja nicht.
Ja, genau.
Das wird ja immer bestraft.
Genau, und deswegen, also, das ergibt für mich wenig Sinn, dass da nicht in Relation zu der psychischen Schaden eine Bestrafung stattfindet. Weil ich meine, der Steven, der hat auf sein Leben lang hat er einen psychischen Schaden hinter sich mitgenommen, so.
Ja, total. Aber ich finde diesen Fall insgesamt einfach so verrückt, weil ich dachte so, na, ich guck mir mal so jetzt, ne, Vermisstenfälle an und bin dann natürlich so ein bisschen drüber gestolpert, weil es halt diesen Fernsehfilm gibt und dann ist es ja im Prinzip ein recht romantisches Ende, weil er ja wieder zurückkehrt. Danny aber doch irgendwie auch wieder tragisch, weil er dann gerade als er im Prinzip im Leben wieder angekommen ist, dann ja so entrissen wird aufgrund seines Verkehrsunfalls, bei dem er ja tödlich verunglückt ist. Und dann kommt on top noch diese völlig verrückte Geschichte mit seinem Bruder, dass der sich auf einmal als Serienmörder entpuppt.
Ja, die völlig zusammenhangslos ist.
Ja, total. Aber da denke ich mir auch so, also was müssen auch die Eltern an der Stelle aushalten?
Wann haben die da noch gelebt, als er das gemacht hat?
Ja, also wen das interessiert, dazu gibt es auch eine sehr, sehr gute Dokumentation auf Disney Plus. Und da wird die Mutter interviewt. Also der Vater lebt nicht mehr, aber die Mutter wird interviewt. Und diese ganze Steven-Geschichte, die hat sie, finde ich, sehr reflektiert betrachtet. Weil sie auch gesagt hat, da hatte zum Beispiel der Vater gar kein Verständnis für, dass Steven von seiner Entführung auch in schön geredet hat. Weil der hatte ja nicht nur schlimme Erlebnisse, der hatte ja auch eine schöne Zeit mit seinen Freunden zum Beispiel. Und die hat er vermisst. Und seine Mutter, finde ich, hat das wirklich toll reflektiert in der Hinsicht, dass sie gesagt hat, naja, also die schlechten Erinnerungen will man halt nicht, ne? Aber man sollte ihm jetzt ja auch nicht die guten Erinnerungen nehmen, weil das gehört ja zu ihm dazu. Das ist ja sein Leben, was er bis zu dem Zeitpunkt geführt hat.
Ja.
Genau. Über diese Carrie-Geschichte wollte sie aber gar nicht reden.
Na, das kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich
also das, das war für sie wirklich ein rotes Tuch. An der Stelle hat sie auch die Interviews abgebrochen. Also die Interviewer haben gefragt, können wir eine Frage dazu stellen? Hat sie ganz klar gesagt, so nein.
Ja, okay. kann natürlich auch sein, dass sie da auf anwaltlichen Hinweis hin dann nichts dazu sagt.
Ja.
Wer weiß.
Stimmt.
Weil ich meine, bei Steven, der ist ja dann, der ist tot geblieben. Das heißt, da ist nichts mehr zu holen. Aber wenn sie womöglich irgendwas sagt, was schädlich für ihren anderen Sohn sein könnte, weiß nicht. Gibt es eine Info, wie die anderen Kinder damit umgegangen sind? Es waren noch 5 insgesamt.
Ja, seine Schwester war noch mit im Interview. Die war so ein bisschen hin und her gerissen. Also die Geschichte mit dem Mord hat die Familie insgesamt schon sehr belastet und hat auf großes Unverständnis, also ist insgesamt auch auf Unverständnis gestoßen, was ich nachvollziehen kann.
Ja.
Seine Kinder waren auch im Interview, die ja im Prinzip ihren Vater nie kennengelernt haben.
Ja.
Und sich auch sehr an diesem Fernsehfilm festklammern. Gerade der Sohn, weil der noch so super jung war, der war, glaube ich, 2 Jahre alt, als er gestorben ist.
Ja.
Und der hat sich schon mehrfach diesen Film angeguckt, weil er immer das Gefühl hat, wenn er das tut, ist das ein, also kommt er seinem Vater dadurch näher und versteht die Geschichte besser.
Ja, ja. Ja, vor allem, wenn er da mitgearbeitet hat an dem Film und auch zufrieden mit der Umsetzung war.
Genau. Und natürlich stößt das aber trotzdem bei beiden auch auf Unverständnis, ihr Onkel sich dann als Serienmörder entpuppt hat.
Ja.
Das war schon, also es hat die Familie insgesamt recht unvorbereitet getroffen.
Man muss dazu sagen, es würde mich wundern, wenn sowas irgendjemanden vorbereitet trifft.
Ja, mich auch. Und die Polizei geht eigentlich auch davon aus, dass die 4 Morde, die er gestanden hat, nicht zwangsläufig die einzigen Straftaten sind, die er begangen hat, weil, da hatten sie auch schon mal drüber unterhalten, der Grad der Eskalation der Gewalt ja schon sehr hoch war.
Ja, und es ist häufiger so, dass es irgendwo anfängt und dann immer schlimmer wird, ne?
Genau, und gerade mit der Geschichte, also dass er die Mutter mit den 2 Teenager dann ja, also alle 3 auf unterschiedliche Art und Weise ermordet hat und dann ja aber auch noch die Leichen verbrannt hat. Das ist ja schon eine relativ große Eskalationsstufe dafür, dass die Ersttat gewesen sein soll.
Ja, stimmt.
Genau. Ja, da hat er aber nie was zu gesagt. Er hat halt nur die 4 Morde gestanden. Dementsprechend ist der Rest nachweisbar, auch wenn noch eine Handvoll mehr Fälle im Verdacht stehen, auch von ihm begangen worden zu sein.
Ja, okay.
Genau.
Jo.
Ja, also das ist der verrückte Fall der Familie Stayner, der, ich dachte, sehr gut in unser True Crime, urbane Legenden, Geschichts- und sonst noch alles Format, was uns interessiert, passt. Und deswegen dachte ich, präsentiere ich dir den heute mal.
Ah, und ich dachte, du präsentierst mir was mit einem Happy End.
Kind of.
Na.
Ein bisschen Happy End war dabei.
Da war vielleicht eine positive Wendung, dachte, aber es gab kein
Bild. Wieder aufgetaucht ist. Nee, gut, okay. Aber ich habe dir einen Fall mit einer positiven Wendung näher gebracht.
Ja, wenn wir von Eskalationsstufen sprechen, dann erwarte ich demnächst die nächste Stufe der Positivität.
Ja gut, da kann ich mich ja hinarbeiten.
Genau.
Vielleicht machen wir jetzt einfach auch nochmal in Angedenken an den Women's National Month. Nee, wie heißt der immer? Women's History Month? Nee, das ist der Black History Month. Ist der März nicht der Frauenmonat? Ich meine, wir hatten ja jetzt gerade erst Weltfrauentag letzte Woche.
Ja, genau.
Vielleicht bringe ich dir in den nächsten Folgen ein paar Biografien mit.
Women's History Month.
Ja, gut.
Auch Women's History Month. Genau. Wir hatten jetzt den Internationalen Frauentag. Für alle Männer, die sich beschweren, warum gibt es denn keinen Internationalen Männertag? Den gibt es, der ist im November. Just FYI. Da kräht nur kein Hahn nach, aufgrund der Tatsache, dass jeder Tag unseres Jahres ein International Men's Day ist.
Ein Männertag ist. Ja, das ist richtig. Nun gut, also wir machen jetzt mal den nächsten, glaube ich, mal ein Deep Dive in die History of Women.
Jo, da bin ich gespannt drauf.
Ja, schon mal ein kleiner Ausblick für in 2 Wochen.
Women, who needs them?
Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass unsere Zuhörer und Bogen bleiben bis dahin.
Genau, passt auf euch auf und lasst euch nicht von der Grippe catchen.
Stimmt. Und mit den warmen Gedanken verabschieden wir uns und hören jetzt hoffentlich, weil wir alle froh und gesund unterbleiben, in 2 Wochen wieder bei
Enigma.
Enigma.
Tschüss.